von uns abhängig, von unserer eigenen Selbstgesetzgebung, ein moralisches Leben zu führen. Und das ist ein hohes Gut, weil Hannah Arendt hat es mal gesagt, das Schlimmste, was Menschen passieren kann, ist, man muss den Identitätsverlust hier sehen, wenn sie sich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und ein demokratisches System ermöglicht uns selbst, in einem Rahmen zu leben, der uns nicht dazu drängt, selbst Verbrechen zu begehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Herlinde Power-Studer. Sie ist Philosophin, Universitätsprofessorin und forscht international. Über Geld in der Politik, Demokratie in Europa und den USA und warum Gleichheit nicht Verteilungsgerechtigkeit bedeuten muss. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit der Frau Herlinde Power-Studer. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Wien, hat in Salzburg und Toronto studiert, habilitiert in Wien mit einem Fokus auf Rechtsphilosophie und Ethik. 2017 hat sie zum zweiten Mal und als erste Österreicherin den European Research Council abgestaubt, wenn man es mal so nennen darf. Und heute soll es um den Einfluss von Philosophie auf Demokratie gehen. Frau Power-Studer, herzlich willkommen.
Willkommen.
Sie forschen sehr viel international, auch mit nordamerikanischen Universitäten. Wenn man jetzt die Politik vergleicht, was macht denn Österreich in dieser Hinsicht einzigartig, auf positive oder negative Weise?
Also bezogen auf das Thema Demokratie ist der große Unterschied, dass wir keine präsidiale Demokratie sind, sondern eine parlamentarische Demokratie. Wir haben ein Parteiensystem und der große Unterschied zu Nordamerika ist, dass unser Parteiensystem in erster Linie oder so ist die Intention aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert wird, also aus Steuergeldern, weil es sozusagen die Idee der Demokratie verkörpert, der Selbstgesetzgebung einer Gesellschaft oder Gemeinschaft. Und das ist ein großer Unterschied zu den USA. Man weiß also, abgesehen jetzt, dass es ein ganz anderes politisches System ist, ist ein großer Unterschied, dass eben Wahlkämpfe hauptsächlich über Spendengelder oder Eigenmittel finanziert werden. Und das ist ein großes Problem, denke ich, das kommt und das man auch schon sieht in Ansätzen, dass sich Österreich genau in diese Richtung entwickelt, dass die Parteien immer mehr versuchen, sich über private Spendengeber zu finanzieren, ihre Wahlkämpfe. Ich halte das für absolut gefährlich und das wäre ein Verlust dessen, was die Demokratie in Österreich ausgezeichnet hat, dass die Parteien eben mit den Mitteln, die sie auch von der öffentlichen Hand zur Verfügung haben, ihr Auslangen finden. Weil selbstverständlich, und das ist vollkommen naiv anzunehmen, dass hier dann kein Einfluss von Spendengebern da ist. Das ist eine riesige Abhängigkeit. Und früher sind die Parteien mit diesen Budgets ausgekommen und ich sehe überhaupt nicht ein, dass man irgendwelche Kanäle hier, um ständig präsent zu sein, hier noch mitfinanziert. Die Vertreterinnen und Vertreter, die kandidieren bei Wahlen, sollen dort in dem Medium auftreten, in sachlicher Art und Weise, das ihnen zur Verfügung steht. Und das ist der ORF, der ja genau aus dem Grunde auch ein Medium der öffentlichen Hand ist. Die gesamte problematische Entwicklung, wenn das in Richtung Privatfinanzierung geht, sieht man an den USA und sie hören immer wieder von kritischen Beobachtern, Leuten, die einfach diese Wahlkämpfe beobachten und sagen, bei uns ist die Demokratie verkommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und das zeichnet Österreich aus, unsere parlamentarische Demokratie. Und hier sollte man wirklich einfach private Spenden verbieten. Die Parteien sollen mit den Budgets, die sie haben, auskommen.
Vor allem, da die Parteienförderung ja eh europaweit mit die höchste ist, glaube ich auch.
Sehr großzügig, ja. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass man hier irgendwelche Mediengurus noch finanziert, weil man, wie man auch gesehen hat, hat das der österreichischen politischen Kultur in keiner Weise gut getan, was sich da in den letzten 2-3 Jahren ergeben hat. Und insofern Hände weg ein Gesetz, das private Spenden verbietet.
Wäre zumindest eine transparentere Gestaltung okay oder ist es auch zu viel noch? Zu viel Einfluss von Privatwirtschaft?
Ich würde sagen, es ist, wenn ich von jemandem 500.000 Euro bekomme, das ist problematisch, das gehört sich nicht. Und ich meine, in den USA ist dann Bernie Sanders, weil er eben nicht über dieses Privatvermögen gegangen ist, den Weg gesucht hat über Crowdfunding. Auch das würde ich sagen, ist schon problematisch. Man lässt es weg. Es soll eben anders funktionieren. Früher haben die Parteien diese Budgets nicht nötig gehabt. Und dass man sich hier eine Kultur von Beratern und Beraterinnen und das hält, ist ja überhaupt nicht notwendig. Es würde, denke ich, der Gesamtkultur und dem politischen Diskurs gut tun, wenn das nicht.
Also auch Kleinspenden in Höhe von 20 Euro sind problematisch.
Naja, wenn man sagt, man nimmt keine Spenden, dann muss man es wirklich rigoros handhaben und dann muss es für alle gleich sein. Also dann kann man auch nicht ein Crowdfunding-System, weil beim Crowdfunding können Sie ja auch wieder Ihre 500.000 spenden, ja, nicht? Ja. Also wenn, dann nein. Man sollte sich sagen, okay, im Sinne der parlamentarisch-demokratischen Kultur, nein.
Wo glauben Sie, geht diese Kultur hin? Besinnen wir es wieder zurück auf die österreichischen Werte oder wird es noch stärker beeinflusst von der amerikanischen Tradition?
Ich meine, das Problem ist, dass der Wahlkampf, wenn man ihn beobachtet hat in den USA, also ab 2016 besonders, ja, wenn man schon die Primaries beobachtet hat, es ist eine sehr, sehr stark auf die personenbezogene Wahlkampfgestaltung. Es steht die Person im Mittelpunkt und für Demokratien ist unglaublich wichtig und auch für Wahlbewegungen, dass die Sachthemen im Vordergrund sind. Und je mehr sie diese Medienkultur überhand nehmen lassen mit, also ich muss Spenden einwerben, da muss ich mich ja auch als Person besonders akzentuiert machen, besonders in den Vordergrund drängen, ich gehe weg und das ist keine gute Entwicklung.
Da wird auch die Person mehr zur Marke hin.
Die Person wird zur Marke, die Person muss sich mit irgendwelchen narzisstischen Attitüden in besonderer Weise hervorheben, vielleicht mit irgendwelchen Aggressivitäten, Überdehnungen und so weiter. Die Person sollte in den Hintergrund treten, weil wen wir wählen, ist ja nicht die Person jetzt individuell, wir wählen ja bestimmte Ämter und Funktionen.
Wenn wir uns ein bisschen nach vorne orientieren an die Zukunft unserer Demokratie, Wie können wir die gestalten?
Also generell würde ich sagen, dass die politische Kultur in Österreich in den letzten, sagen wir, 2-3 Jahren definitiv gelitten hat. Sie könnte besser sein. Insgesamt aber sehe ich, dass das Land sehr gut dasteht. Ja. Das Land hat unglaublichen Wohlstand, hat seit mehreren Dekaden keinen Krieg durchlebt. Man muss es also global gesehen, muss man sagen, es ist einfach eine Periode, die das Land durchläuft, die sehr, sehr positiv zu sehen ist. Was die politische Kultur im Einzelnen betrifft, in den letzten 2-3 Jahren ist die Sorge entstanden, vielleicht gerade in den letzten 2 Jahren, ob es wirklich alle Parteien, die im Parlament zugelassen sind, auch wirklich mit der Demokratie ernst meinen, ob sich nicht gewisse autoritäre Mechanismen eingeschlichen haben, die auch benutzt werden, ob es nicht wirklich Leute inzwischen gibt. Und das ist ein großes Misstrauen in den letzten 1,5 Jahren auch in der Öffentlichkeit hervorgerufen, dass Dinge passiert sind, die eigentlich in einer Demokratie transparent ablaufen, nicht passieren dürfen. Und das ist irgendwie paradox, beobachte ich es, weil es eigentlich im Zentrum der politischen Parteien passiert, nicht aber in der Öffentlichkeit insgesamt. Wenn wir sehen, wie die Diskurse ablaufen, die Menschen, finde ich, in Österreich interessieren sich für Politik. Es ist zum Beispiel in Österreich genauso die Klimabewegung angekommen, die eine sehr, sehr wichtige Bewegung ist. Es ist Interesse da, es ist die Wahlbeteiligung insgesamt noch relativ hoch, es ist durchaus Interesse da, aber es scheint in den Parteien selbst eine gewisse, man kann es durchaus sagen, moralische Krise ausgebrochen zu sein. Und da kann man nur von den Parteien verlangen, und ich glaube, solche, wir beobachten gerade in diesen Tagen, dass es schon selbstkorrigierende Mechanismen auch in den Parteien gibt, weil man einfach sieht, man kommt dadurch in der Öffentlichkeit nicht so durch. Und ganz wichtig ist, dass die Wählerinnen und Wähler und auch in ihrer Meinungskundgebung, die in vielfacher Form möglich ist, sei es über Facebook, neue Medien und so weiter, sich durchaus engagieren.
Wie definieren Sie die moralische Krise in den Parteien? Das ist ein sehr spannender Begriff.
Also die moralische Krise ist, finde ich, ich muss diese ganzen Skandale jetzt nicht aufzählen, die sind der Öffentlichkeit bekannt. Ich würde zwei oder drei Momente nennen, die sehr dramatisch sind. Einmal, dass nicht in diesem Wahlkampf, aber im vorhergehenden offenbar gefälschte Videos im Umlauf waren. Das tut der öffentlichen Kultur nicht gut. Die kommen aber aus den Parteien. Ja, ein weiteres Moment ist natürlich, wir kennen alle das Problem, das aufgetaucht ist im Mai, dass die Person, die Vizekanzler war, nicht zur Zeit, als die Person Vizekanzler war, aber vorher praktisch die vierte Macht im Staate die Medienfreiheit eliminieren wollte, zumindest untergraben. Das sind schon dramatische Hinweise. Oder dass auch unter dem letzten Innenminister offenbar Vorgänge waren, die nicht ordnungsgemäß nach dem vorhergesehenen Prozedere waren, Machtüberschreitungen, die noch dazu auch von einem Mangel von Respekt für den legistischen Rahmen, in dem die Position des Innenministers definiert war, ausgedrückt haben. Das sind schon gravierende Dinge, und das Interessante ist, dass die aus den Parteien selber kommen, und deswegen sehe ich eine moralische Krise der Parteikultur, und die, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Öffentlichkeit hier signalisiert, dass sie hier Korrekturen wünschen, verlangen, auch, dass sie diese einfach für absolut erforderlich halten.
Wenn wir jetzt weggehen von der Gesellschaft auf Ihre Arbeit in der Forschung, wie würden Sie einem Laien Ihre Forschung in zwei Sätzen erklären, weil es ist ja nicht immer so leicht.
Ja, Philosophie ist eine neue abstrakte Disziplin. Ich denke aber, dass philosophische Fragen tagtäglich auftauchen, besonders in der Politik, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich, warum Demokratie, warum nicht ein anderes politisches System, ist schon eine philosophische Frage. Wie legitimiert sich Macht? Was ist legitime Macht? Was ist illegitime Macht? Was ist ein normativer Rahmen, der mit dem allgemeinen Interesse vertretbar ist? Was ist einer, der nicht vertretbar ist? Das sind wir schon mitten in der Philosophie. Was man bei der Philosophie beachten muss, dass die akademische Philosophie, und das ist auch ihre Verpflichtung, sich mit sehr abstrakten Fragen beschäftigt, dass sie aber natürlich auch eine gewisse Verpflichtung hat, diese abstrakten Fragen dann in einen greifbaren Diskurs zu übersetzen, der auch der Öffentlichkeit verständlich ist.
Was wäre so ein Diskurs?
In meiner eigenen Arbeit Also die letzten Jahre habe ich sehr viel über das Rechts und die Rechtsveränderungen im Nationalsozialismus gearbeitet und ich habe auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit einem amerikanischen Kollegen, David Wellemann, über die Karriere, die Laufbahn eines Richters in der SS-Gerichtsbarkeit. Und dieses Buch haben wir so geschrieben, dass es wirklich auch für Nicht-Philosophinnen und Philosophen verständlich sein sollte. Das war ein gewisser Ausflug, dieses Buch, weil es jetzt nicht ganz streng akademisch eng war, aber mit solche Dinge sind sehr wichtig.
Ja, mit denen kann man die Leute sehr viel leichter abholen als mit.
Ja, und es ist aber in dem Buch sind aber sehr wohl die theoretischen Hintergründe auch erklärt. Und ich glaube, also man sollte wirklich die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen und ihre auch intellektuellen Möglichkeiten nicht unterschätzen. Ja. Also ich denke, man muss es natürlich ein bisschen verständlich machen. Es ist ein Unterschied, ob ich auf einer Fachkonferenz ein hochabstraktes, logisches Argument diskutiere oder ob ich einen anderen Diskurs führe. Aber das ist alles möglich.
Wir unterbrechen hier kurz. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen mit dem FH Campus Wien, Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft, zusammen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, welche Skills und Expertisen eine Politikerin oder ein Angestellter des öffentlichen Dienstes in der heutigen komplexen Zeit benötigt. Dafür haben wir diese Miniserie gestartet, mit Absolventen der Studiengänge Digitalisierung, Politik und Kommunikation sowie Führung, Politik und Management.
Mein Name ist Michaela Moser und ich leite das politische Büro der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen im Wiener Rathaus. Politik und Verwaltung unterliegen mitunter unterschiedlichen Handlungslogiken. An der Schnittstelle braucht es eine Übersetzung von der politischen Willensbildung hin zu einer entsprechenden Umsetzung durch die Verwaltung, aber auch umgekehrt von sachlichen Verwaltungsentscheidungen zu politisch legitimierten und verantworteten Handlungen. Dabei gilt unverändert die Zuschreibung von Max Weber, der in seiner viel zitierten Abhandlung Politik als starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich beschrieb. Gefragt sind also ein entschiedenes und verantwortungsvolles Denken und Handeln, die Freude mit und für Menschen zu arbeiten, Spaß am Gestalten und in einer immer komplexeren Welt auch eine gute Portion Resilienz. In traditionell sehr hierarchisch geprägten Systemen stellen die Zeichen unserer Zeit aber auch eine Anforderung an Organisation und Führung. Während manche Verwaltungsbereiche weiterhin die Vorteile und Ideale einer bürokratischen Organisation erfordern werden, braucht es tatsächlich andernorts auch andere Formen der Organisation und neue Führung. So kann etwa gerade die Ermöglichung von Selbstorganisation Komplexität bewältigen und Wirksamkeit erzielen. Voraussetzung hierfür ist umso mehr ein belastbares und gut abgestimmtes Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung. Eine solide Vertrauensbasis, vermehrte Kooperation, gegenseitiges Verständnis, Zielklarheit und Einigkeit sowie Kommunikation auf allen Ebenen.
Jetzt geht es weiter mit Wer jetzt? In dem Buch ist es ein bisschen um den Zwiespalt zwischen Rechtsmoral und persönlicher Moral gegangen. Ich erinnere mich an eine Zeile, wo Sie gesagt haben, dass es quasi okay ist, die jüdische Rasse, wenn man es jetzt mal so nennt, auszurotten, aber wir dürfen sie nicht danach um ihr Habgut bringen.
Also die Passage, auf die Sie jetzt Bezug nehmen, ist es einer ganz berühmten Rede von Heinrich Himmler, einer der Posener Reden, da waren zwei am 4. und am 6. Oktober. Und in diesen Posener Reden, die eine waren die Gruppenführer von SS, die andere nur an Offiziere, und deren einen erweiterten Kreis, hat er das erste Mal die Judenvernichtung angesprochen und hat diese Wendung gebracht. Also es ist in Ordnung, dass wir dieses Volk, das uns ausrotten wollte, ausrotten, aber es ist nicht moralisch erlaubt, sich nur mit einer Mark zu bereichern. Und das zeigt auch schon dieses ganze Problem dieses Systems. Hannah Arendt hat es mal sehr schön ausgedrückt. Sie hat gesagt, es war eine normative Ordnung und die Vorstellung, dass das nur Kriminelle waren, wo alles erlaubt war oder ein ethischer Nihilismus, das ist eine ganz falsche Vorstellung. Es war eine normative Ordnung, die Bezug genommen hat auf Dinge, die wir alle kennen, also das Eigentum zu respektieren ist und das Ganze doch in einem sehr pervertierten Kontext. Und weil Sie Konrad Morgen angesprochen haben, er war ja ein Richter, die SS hatte eine eigene Gerichtsbarkeit. Er war ein Richter, der studiert hatte, erstes, zweites Staatsexamen durchlaufen hat, der dann als Richter in der SS-Gerichtsbarkeit gelandet ist. Und das große Problem, das er hatte, ist, dass er seine eigenen moralischen Vorstellungen innerhalb dieses vorgegebenen rechtlichen Rahmens nicht leben konnte, nicht erfüllen konnte. Und das ist genau dieser Zwiespalt, den Sie angesprochen haben. Und weil wir hier über Demokratie sprechen, das ist ein Punkt, über den wir uns im Klaren sein sollten. Es gibt viele Vorzüge der Demokratie, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist ein demokratisches System. Ein demokratisches System, wenn es gelebt wird, wenn es intakt ist, begeht keine Menschenrechtsverletzungen. Ja, hier werden nicht andere Menschen ermordet, es gibt keine Genozide und so weiter. Und wir müssen uns im Klaren sein, was uns ein solches System auch ermöglicht in unserer Beziehung zu uns selbst, in unserem Selbstverständnis. Es erlaubt uns nämlich, von uns abhängig, von unserer eigenen Selbstgesetzgebung, ein moralisches Leben zu führen. Und das ist ein hohes Gut, weil Hannah Arendt hat es mal gesagt, das Schlimmste, was Menschen passieren kann, ist, man muss den Identitätsverlust hier sehen, wenn sie sich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und ein demokratisches System ermöglicht uns selbst, in einem Rahmen zu leben, der uns nicht dazu drängt, selbst Verbrechen zu begehen.
Sie haben auch ein sehr interessantes Buch geschrieben zum Thema Freiheit und Gleichheit. Das Buch heißt Autonom Leben. Was ich sehr spannend finde, dass Sie da zuerst einmal mit einer klaren Begriffstrennung arbeiten. Also die vier zentralen Begriffe sind Freiheit, Gleichheit, Achtung und Autonomie. Warum haben Sie genau diese vier als wichtig und als zu trennscharf behandelt?
Ja, das Buch Autonom Leben, das ist schon etwas älter. Was hat mich zu diesem Buch gebracht? Das war eigentlich, ich wollte etwas in der politischen Philosophie arbeiten und mich hat das Thema die Beziehung zwischen Freiheit und Gleichheit sehr interessiert und ich hatte das Gefühl, dass etwas in den Kategorien nicht stimmt. Und zwar war das eine Phase, auch in der Nachfolge von Rawls Gerechtigkeitstheorie, wo Gleichheit sofort identifiziert wurde mit distributiver Gerechtigkeit, also Verteilungsgerechtigkeit, wie Güter in einer Gesellschaft verteilt werden. Und ich fand das immer als Kategorie sehr merkwürdig. Wir haben einen Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung. Dieser Gleichheitsgrundsatz bezieht sich aber vorrangig auf Grundrechte. Und ich hatte immer das Gefühl, hier stimmen die Kategorien nicht. Ich habe dann in dem Buch eigentlich die These vertreten, dass der grundlegende Begriff in der Demokratie jener der persönlichen Freiheit und der Autonomie ist und sich Gleichheit im Sinne jetzt wirklich von einer distributiven Gerechtigkeitsverteilung von Gütern auf diese Autonomiekonzeption bezieht. Und habe dann eigentlich auch so argumentiert, dass aus einem reicheren Autonomiebegriff, also der nicht nur jetzt negative Freiheit, Abwehrrechte gegen den Staat umfasst, dass aus einem etwas reicheren, substanzielleren Autonomiebegriff ja sozusagen das Recht abgeleitet werden kann, über bestimmte Minimalgüter zu verfügen, um eine minimale Autonomie leben zu können. Das war so ungefähr die Struktur des Buches. Und ich habe eben damals versucht, diese begrifflichen Trennungen auch in dem Buch auszuformulieren.
Eine interessante Definition finde ich ja, dass für Sie Gleichheit ist eine Grundlage für Freiheit. Das ist mehr eine instrumentelle Funktion, ist wirklich nur ein Vehikel. Kann man das so verstehen?
Ich glaube, ich würde es heute ein bisschen anders formulieren als damals in dem Buch. Ich glaube, man muss diesen Gleichheitsbegriff ganz stark trennen. Bezieht er sich auf distributive Gleichheit oder bezieht er sich auf Gleichheit vor dem Gesetz? Dann ist es ja eine ganz formale Bedingung. Oder bezieht sich die Gleichheit auf gleiche Grundrechte haben? Dann ist es aber eigentlich die gleiche Freiheit. Und insofern muss man das, glaube ich, unterscheiden, weil sonst die Diskussionen durcheinander gegangen sind. Und eigentlich, warum mich das Thema Freiheit und Gleichheit auch so interessiert hat, ist auch vor dem Hintergrund der Debatten in der feministischen Philosophie, weil es immer damals die Rede war, Gleichheit oder Differenz. Ja, also ob Gleichheit bedeutet, dass man genau das Gleiche hat und das undifferenziert gehandhabt wird, als genau etwas Gleiches haben. Und das ist ja bei der Güterverteilung in einer Marktwirtschaft sofort weg. Aber wenn ich einen übergeordneten Begriff habe, wo ich sage, Moment, es gibt eine Grenze, auch der ökonomischen Marginalisierung von Menschen, dass dann ihre Autonomie in einem solchen Maße reduziert, auch marginalisiert wird, ihre Möglichkeit, ein autonomes Leben zu führen, dass man sagt, nein, das können wir nicht zulassen und darüber können wir ja dann auch bestimmte soziale Ansprüche in akuten Notsituationen, wo Menschen eben nicht Leistung erbringen können, um sich selbst zu erhalten oder unverschuldet arbeitslos werden und so weiter, können wir ja diese Dinge, die für einen Wohlfahrtsstaat essentiell und ganz wichtig sind, können wir dann auch begründen, ohne dass man irgendwie die Idee hat, man verletzt ein grundlegendes Prinzip jeder marktwirtschaftlich aufgestellten Gesellschaft, dass man auch einen gewissen, wie sagt man, Leistungsanreiz einbauen muss.
Sie haben jetzt die Güterverteilung angesprochen. Es geht uns heute materiell so gut wie noch nie und trotzdem scheint die Gesellschaft auseinander zu driften. Was steckt da dahinter?
Es ist schwer zu sagen. Ganz sicher, also ich bin keine Ökonomin, ich kann Ihnen die Frage nicht ganz beantworten, aber es ist ganz klar, dass sich die Unterschiede von Arm und Reich vergrößern und sie vergrößern sich in einem Ausmaß, das mit einem unterschiedlichen Leistungseinsatz nicht erklärbar ist. Und das ist das größte Problem. Also wenn man Piketty liest, ist das genau die Grundfrage. Wie reagieren Gesellschaften auf dieses, dass sich dies auseinanderentwickelt? Das hat verschiedenste Gründe. Es hat mit dem Steuersystem zu tun, es hat damit zu tun, dass wenn Vermögen nicht besteuert wird, dass ganz klar ist, dass Kapital, wenn es gut eingesetzt wird, sich rasant vermehren kann. Es gibt bestimmte Formen von Unterschieden zwischen Reich und Arm, die man nie wird eliminieren können. Also Sie können dieses Phänomen der Stars nicht eliminieren. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass, was im Moment zu beobachten ist, in der gesamtökonomischen Gestaltung Menschen zu wenig verdienen, um ihren Lebensunterhalt in Städten mit den Mieten, die sie zahlen müssen, in der Form zu gestalten wie die vorhergehenden Generationen. Also wenn Sie zurückdenken in die Nachkriegsgeneration, konnten sich Menschen ein Haus bauen, Grund erwerben, das im Moment nicht mehr möglich ist.
Vor allem mit einem Gehalt damals?
Richtig. Und das sind Dinge, die man genauer anschauen muss. Das ist nämlich auch eine Ungerechtigkeit zwischen den Generationen und es kann sich in die Zukunft noch verschärfen. Und ich bin keine Ökonomin, da müssen Sie wirklich jemand anderen fragen, aber Dworkin hat das, Ronald Dworkin hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, es kann von einem egalitaristischen, und er hat als Egalitarist gesprochen, also für jemanden, ich verstehe das jetzt so, für den die extremst Unterschiede zwischen Arm und Reich, so dass einige alles haben und andere fast nichts, das ist ein moralisches Problem. Und er hat gesagt, einzelne Stars, ja, das kann uns egal sein, ja. Wir müssen aber die Gesellschaft uns überlegen, ob wir eine Art Versicherungssystem haben, dass wir in dieses Versicherungssystem noch einzahlen würden, um etwas zurückzubekommen. Und ob dieses Versicherungssystem für die nächsten Generationen noch funktionieren wird, das wird die ganz große Frage sein. Und die Entwicklung auf dem Immobiliensektor, da ist natürlich schon auch, das sind ökonomische Faktoren im Spiel, die ich nur beobachten, nicht beurteilen kann, etwa die Zinspolitik der EZB, die den Immobilienmarkt in dieser Form ruiniert hat. Und das sind Entwicklungen, die müssen wirklich die Ökonominnen und Ökonomen genau beobachten und auch korrigieren.
Eine Theorie, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe, ist die, dass je mehr wir haben, desto mehr können wir auch wieder verlieren. Daher kommt diese starke Angst und all dieses nach unten treten.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das Auseinanderdriften hat schon natürlich auch damit zu tun, dass wir riesige Konzerne haben mit unglaublichem Konzernvermögen, wo das größte Problem ist auch die Steuerhinterziehung, die da ist. Entweder zahlen große Konzerne gar keine Steuern oder sie haben Möglichkeiten, die abschreiben. Es wird systematisch über die EU hinweg in Form von Tochterfirmen Betrug gemacht in riesigem Ausmaß, Steueroasen, aber auch Betrug, dass sie haben einen Mutterkonzern, verschiedene Tochterunternehmen und das logistisch sogar in der EU unglaublich schwierig auszutarieren ist und zu verfolgen, wo dann immer Steuerbetrug begangen wird. Das sind die großen Themen, wo hier eingegriffen werden muss. Und das Zweite ist, was wir auch beobachten, und das ist unglaublich bedrückend, ist die Korruption auch in verschiedenen Ländern, dass also die Volkswirtschaften einfach nicht auf die Füße kommen, weil einfach kein Interesse von einer gewissen Schicht da ist, die Verhältnisse zu ändern. Also wirtschaftliche Korruption hängt natürlich auch mit politischer Korruption zusammen. Und das ist eines der größten Probleme, denke ich, im Moment.
Ich würde zum Ende gern auf Ihren persönlichen Antrieb kommen. Warum forschen Sie zum Thema Philosophie? Warum verwenden Sie genau hier Ihre Energie?
Ich weiß es nicht. Das hat begonnen, als ich 17 war oder 18, mein Interesse für die Philosophie. Es ist nicht leicht, in der Philosophie eine Stelle zu finden und eine akademische Laufbahn zu haben. Das ist ein Glück. Besonders als Frau ist es in der Philosophie immer noch extrem problematisch und schwierig. Die Strukturen sind sehr männerbezogen und man hat oft mehr Hindernisse als Unterstützung. Es ändert sich langsam, aber ich hoffe auch für die jüngeren Generationen, dass das wirklich besser wird. Mein Problem war, dass ich nie von der Philosophie weggekommen bin. Ich bin immer drin geblieben. Ich habe auch begonnen, Jus zu studieren und es haben alle Wege immer zur Philosophie zurückgeführt. Wenn es besonders problematisch war, habe ich mir immer gesagt, hätte ich doch bloß Jus fertig studiert oder Medizin studiert. Aber das Interesse und die Leidenschaft ist geblieben und es ist ein Leben geworden. Ich finde es unglaublich spannend. Die Texte der Klassiker sind so großartig, so wunderbar. Also ich bin im Moment in einer Skype-Lesegruppe mit einer Gruppe von exzellenten Juristen und Philosophinnen und Philosophen an der Universität Toronto, also die ich ja nach wie vor sehr liebe. Wir lesen im Moment Rousseau und es ist einfach großartig. Also gerade bei Rousseau sehen Sie auch die gesamten Probleme in der Demokratie, die uns noch beschäftigen, weil der Sozialvertrag bei Rousseau ist ja die erste Form dieser Idee einer Selbstgesetzgebung, die man macht und sich einen Souverän gibt. Also nicht im Hobbeschen Sinne, auf purem Eigeninteresse basierend, nach einem egoistischen Rationalitätskalkül, sondern wirklich auch verbunden mit der Idee, dass hier auch gewissermaßen moralische Komponenten in so einen gemeinsamen Willen eingehen können. Und das größte Problem, wenn man den Text genau sieht, ist, mit dem Rousseau dann auch gekämpft hat, wie er diesen allgemeinen Willen, diese Volonté générale, nicht abdriften lässt in eine Totalitätskonzeption, sondern immer noch pluralistisch definiert, ja, dies um die Autonomie auch des Einzelnen gewahrt ist. Und das ist ein Problem, mit dem er das ganze Buch hindurch kämpft. Aber es ist faszinierend.
Wie würden Sie Ihren Weg beschreiben? Also was sind Hürden, Erfolgen, Hindernisse gewesen?
Also das größte Hindernis war, dass es damals, als ich meine Dissertation fertig hatte, keine Stellen gegeben hat. Es gab nicht diese vielen Drittmittel, die wir jetzt haben. Und ich viele Jahre gar keine Stelle hatte. Und dann 7 Jahre lang an der Uni Wien eine halbe Stelle und irgendwie über... Ich hatte das Glück dann, das war, glaube ich, unter dem Wissenschaftsminister Buzek, also ihm seid gedankt, wurden Habilitationsstipendien für Frauen eingeführt. Und das war für mich dann eine Möglichkeit, neben dieser halben Stelle noch ein halbes Stipendium zu haben, um überhaupt die Habilitation machen zu können.
Vielen Dank fürs Gespräch. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.